registriert und meine Bitte wäre, darf ich da unten reden? Weil ich rede sowieso schon über euch hinweg, so von oben herab. Und jetzt ist nicht mehr die Bühne schuld. Okay? Es hat auch den Vorteil, dass wenn ich im Laufe der Zeit den Eindruck habe, dass irgendwie auf der linken Seite des Raumes Leute einschlafen, dass ich dann etwas näher kommen kann, um sie ein bisschen zu erschrecken, aufzuwecken. Ich möchte ganz kurz etwas sagen zu den Heften, die ihr jetzt hoffentlich alle bekommen habt. Ein Buch ist es nicht. Es ist eine Art Studienbegleiter. Es ist ein Versuch von mir, Vorträge zu begleiten durch dieses Heftchen. In mehrerlei Hinsicht. Erstens, mein Herz ist voll zu dem Thema Vergebung. Ich halte es für ein so fundamentales, für ein so grundlegendes Thema, dass ich am liebsten ein Buch schreiben würde. Und ich habe locker 15 Bücher im Schrank stehen bei mir, unter anderem eine Doktorarbeit zum Thema Vergebung. Die habe ich nicht geschrieben, sondern die habe ich gelesen. Und ich weiß, dass ich in den 4 Stunden, die ich mit euch ungefähr habe, nicht alles sagen kann. Und deswegen habe ich das eine oder andere in dieses Heft reingepackt. Es sind 40 Seiten insgesamt geworden und trotzdem steht da immer noch nicht alles drin. Ich muss einfach das komprimieren, was ich euch jetzt sagen kann und wie der Heilige Geist mir hilft, auch eine Connection zu euren Herzen zu bekommen. Von daher steht manches in dem Heft drin, was ich nicht sage. Das meiste, bis auf die Witze, was ich sage, steht aber drin. Das heißt, zwischendurch ein bisschen einlickern, ist nicht schlimm, ihr könnt ja alles nachlesen. Der zweite Punkt ist, ich möchte, dass ihr gar nicht so viel mitschreiben müsst, sondern ihr werdet viele meiner Aussagen dort im Heft wiederfinden. Und wenn ihr sagt, oh, das betrifft mich, da will ich länger drüber nachdenken, das hat mich irgendwo erreicht in meinem Herzen, dann macht einfach einen Kringel drum, einen Strich an die Seite, so wie ihr das vielleicht beim normalen Buch auch tut. Das könnt ihr bei einer PowerPoint schlecht machen, einen Strich an die Seite, kriegt ihr Ärger mit dem Typen, dem die Leinwand gehört. Und dieses Heft hat eigentlich auch die ferne Funktion, dass ihr im Nachhinein, nach Ostermontag nochmal reinguckt. Es gibt etliche Abschnitte, wo ich euch zum Nachdenken einlade. Ich weiß, es ist voll blöd von mir, aber ich glaube, dass ich hier vorne überhaupt nichts bewirken werde. Ich gebe euch das Wort Gottes weiter und jetzt ist die Frage, wie ihr damit umgeht. Und dieses Heft soll euch eine Hilfe sein, euch an manches zu erinnern. Alle Bibelstellen, die ich bringe, stehen in dem Heft drin, dass ihr sie später nachlesen könnt. Und es gibt etliche Passagen, wo ihr Fragen für euch selbst beantwortet. Im hinteren Teil gibt es auch 3 Seiten mit Lückentext. Die könnt ihr euch einfach mal selbst vornehmen und versuchen auszufüllen aus der Erinnerung. Und wenn nicht, dann blättert ihr nach. Warum? Ich möchte, dass ihr das Thema für euch durchkaut. Wer das Thema Vergebung nicht für sich lebenslang erarbeitet, geht an einer ganz wesentlichen, vielleicht der wesentlichen Sache des Christentums vorbei. Dafür ist das Heft gedacht. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Wer einen Tippfehler findet, darf ihn behalten. Mein Heft hier vorne ist schon voll mit Kringeln und oh, da hast du falsch layoutiert, da ist die Auflösung von der Grafik mies, hier fehlt was, Linien und irgendwelche Rechtschreibfehler und einen ganz schlimmen Fehler habe ich auch schon gefunden. Aber euch fällt der überhaupt nicht auf, weil ihr voller Gnade und Vergebung mir gegenüber seid. Herzlichen Dank dafür. Zu dem heutigen Abschnitt, den wir heute behandeln, habt ihr auf Seite 10 eine leere Seite. Absichtlich freigelassen, deswegen habe ich ein paar Linien hingemalt, damit ihr merkt, er hat keine Langeweile gehabt und hat einfach eine Seite eingefügt, sondern das ist die Notizenseite. Mein Tipp wäre, wenn euch beim Reden irgendwas einfällt, ich muss meine Mutter um Vergebung bitten, ich muss mit Peter über das und das reden, ich muss mit Gott über jene Sache sprechen, notiert euch das. Denn diese Osterjugendtage sind voll. Ihr werdet so vielen Dingen ausgesetzt, nicht nur meinen Vorträgen, ihr werdet heute Abend einen Vortrag haben, ihr werdet spielen, Spaß miteinander haben und Gespräche. Und damit das, was der Heilige Geist euch während der Predigt oder der Bibelarbeit schenkt, damit das nicht untergeht, notiert es einfach schnell. Dann könnt ihr es spätestens ab Dienstag nochmal nachlesen. Stimmt, da war ja was. So viel zu dem Heft, ist euer persönliches. Wir werden tatsächlich in diesen Tagen miteinander den Philemonbrief behandeln. Der Philemonbrief ist das 57. Buch in der Bibel und er ist das drittkleinste Schreiben, das wir haben. Nur noch der 2. und der 3. Johannesbrief sind noch kürzer. Deswegen hat der Philemonbrief entweder kein Kapitel oder ein Kapitel. Und in diesem einen Kapitel haben wir gerade mal 25 Verse. Und wenn man den Brief durchliest, würde man sagen, im Vergleich zum Römerbrief, an eine große Gemeinde geschrieben, die Paulus überhaupt nicht persönlich kannte, ist der Philemonbrief eher so ein persönlicher Brief. Ein Brief, wie ich ihn an Stefan schreiben könnte. Und im Laufe der Jahrhunderte haben Gelehrte sich diesen Brief durchgelesen und einige sagen, wir haben keine Ahnung, wovon er handelt. Das geben sie nicht so zu, weil sie sich ja Gelehrte nennen. Aber wenn sie ehrlich sind oder wenn man ihre Kommentare durchliest, dann merken wir, die laden zwar zum Nachdenken ein und erklären das eine oder andere, aber sie haben nicht richtig ergriffen, wovon dieser Brief eigentlich handelt. Und doch hat der Heilige Geist sich entschieden, diesen klitzekleinen, schwer verständlichen Privatbrief zu einem der 66 Bücher zu machen, die wir heute Bibel nennen in der Zusammenfassung. Dass der Römerbrief in der Bibel ist, jeder, der den einmal durchgelesen hat und länger als 20 Sekunden nachdenkt, sagt, klar, der Römerbrief muss da rein. Die Grundlagen des Evangeliums werden dort gelegt oder erklärt. Aber was hat der Philemonbrief dort zu suchen? Dass 2. Mose in der Bibel drin ist. Oh, wie wichtig! Rettung aus Ägypten, 10 Gebote und noch ein paar andere. Aber was hat der Philemonbrief dort zu suchen? Was ist der Zweck? Warum bittet Paulus in seinem Philemonbrief diesen Freund Philemon eigentlich? Bittet er überhaupt um irgendwas? Kurzum, was ist die Bedeutung dieses Briefes für den christlichen Glauben? Für den Alltag von jungen Menschen? Gibt es da irgendeine Bedeutung? Wir werden heute noch gar nicht zum Philemonbrief kommen, aber ab morgen. Und ich will das Ergebnis und damit die Antwort auf die Fragen, die ich gerade gestellt habe, vorwegnehmen. Ich glaube, dass der Philemonbrief ein extrem wichtiger Brief ist. Und dass wegen der Botschaft, die der Philemonbrief gibt, er auch einen völlig berechtigten Platz unter diesen 66 Büchern hat. Der Philemonbrief ist mein Lieblingsbrief im Neuen Testament, so wie das Buch Hiob, das 18. Buch, im Alten Testament mein Lieblingsbuch ist. Ich glaube, der Philemonbrief ist cool. Aber wir müssen uns anstrengen, ihn zu verstehen. Aber je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr werden wir merken, dass das Thema des Philemonbriefes Vergebung ist. Vergebung. Von allen Eigenschaften, die Gott hat, ich muss das vielleicht kurz erklären. Gott hat Eigenschaften, so wie du Eigenschaften hast. Blond, hochgewachsen, schön, wie auch immer. So hat Gott wesentliche Eigenschaften, die nicht äußerlich sind. Er ist allwissend. Er ist gerecht. Er ist eifersüchtig. Er ist zornig. All das sind Eigenschaften Gottes. Und einige dieser Eigenschaften können wir nicht übernehmen. Allwissenheit. Ich fände es cool, wenn ich die Eigenschaft von ihm erben könnte, aber ich kann es nicht. Die Eigenschaft, allgegenwärtig zu sein, also an jedem Punkt des Universums gleichzeitig sein zu können, wäre für den einen oder anderen cool. Michael Kotsch ist ein toller Bruder, den würde ich am liebsten an jeden Ort dieses Planeten schicken, damit er dort Referate halten kann. Aber Micha kann diese Eigenschaft von Gott nicht erben. Aber eine Eigenschaft, die jeder hier, der Kind Gottes ist im Raum, eine Eigenschaft Gottes, die jeder erben kann, ist die, ein vergebender und gnädiger Mensch in dem Fall zu sein. Gott ist ein Vergebender. Und der Slogan, der vorne an diesem wahnsinns coolen Plakat steht, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber ich klatsche auf jeden Fall mal dafür. Ich finde das toll. Der Slogan, der auch auf euren Heften draufsteht, das werde ich so oft wiederholen, bis es euch nervt. Aber wenn ich euch nachts um 2 wecke, das hatte ich so abgesprochen, ich kriege einen Schlüssel, ich darf um 2 Uhr noch rein, ich komme dann zu euch in die Zimmer, auch in die Mädchenzimmer, ich werde euch rütteln und ihr sagt dann bitte, niemals sind wir Gott ähnlicher, als wenn wir vergeben. Oder ihr macht es gleich in der richtigen Form, niemals bin ich Gott ähnlicher, als wenn ich vergebe. Und ich glaube, dass genau das die Botschaft ist, die im Philemonbrief auf eine faszinierende Art und Weise kommt. Und ich lege gleich mein Überraschungsei. Im Philemonbrief kommt das Wort Vergebung in keiner grammatikalischen Form auch nur vor. Ihr könnt es durchlesen, den Brief. Nirgendwo kommt das Wort V-E-R-G-E-B-U-N-G oder vergeben, vergebend vor. Und trotzdem ist das genau das Thema des Briefes. Und das finde ich das Coole an dem Brief. stehe euch in der Optik. Wenn wir nicht vergeben, das fasse ich mal kurz zusammen, dann kommen wir mit unserem Leben nicht klar. Erschreckt nicht. Ein seit Jahrzehnten erfahrener Pastor hat einmal gesagt, dass wenn er, und er hat eine Gemeinde mit 3000 Leuten und ein großes Heer an Seelsorgern und Ältesten, er hat gesagt, die Probleme, die bei uns in die Seelsorge kommen, hängen in der einen oder anderen Weise immer mit einem mangelhaften Verständnis oder einem mangelhaften Umgang mit Vergebung zusammen. Und jeder von euch, der als Jugendmitarbeiter oder sonst einfach als Christ unterwegs ist und mit Menschen redet, wenn das Thema Vergebung mal genauer sich anguckt, wird merken, genau daran kranken die Menschen. Nicht nur an dem Grundsatz, dass Gott mir vergibt, sondern ganz oft, dass wir einander nicht vergeben. Guckt euch Scheidungsraten an und andere Dinge. Der zweite Punkt, wenn wir nicht vergeben, dann dringen wir nicht richtig zur Freude durch, die Gott schenkt. Ich freue mich über fröhliche Christen. Und liebe Band, mit dem Namen Band, vorhin wurde ein Lied gesungen, das fand ich so super. Weil es genau das zum Ausdruck bringte, dass wir lächeln, obwohl wir vielleicht, Stichwort Elefant, riesige Ohren gekriegt, als hier jemand links auf der, rechts auf der Bühne sagte, na, wir haben uns als Jugendgruppe jetzt wieder neu gefunden. Wir waren in den letzten Jahren da. Und dann dachte ich mir, da windet sich gerade jemand um die Formulierung. Vielleicht interpretiere ich es völlig falsch. Dann gleich schon vorab, Entschuldigung. Ich habe 3 Gemeindespaltungen erlebt. Schlimmster Art. Mit Polizeieinsatz, mit Magenkrämpfen und allem drum und dran. Deswegen kommt dieser Satz nicht einfach nur, weil ich den in irgendeinem schlauen Buch gefunden habe. Wenn wir nicht vergeben, dann gehen in der Gemeinde die Sachen unglücklich. Und das ist eine sehr schöne Formulierung. Wie gesagt, die Liste könnte man fortsetzen. Nochmal zum Philemonbrief. Ich hatte euch gesagt, dass wir ihn heute eigentlich nicht behandeln. Heute will ich euch erstmal mit einem Überblick erfreuen und ein bisschen quälen. Was hat der Philemonbrief damit zu tun? Nochmal, im Philemonbrief kommt dieses Wort Vergebung doch gar nicht vor. Ich glaube, dass der Philemon eine ganz, ganz praktische Anwendung eines theologischen Verständnisses über Vergebung ist. Paulus hat ein theologisches Verständnis, was Vergebung ist. Das werden wir heute setzen bei euch oder wiederholen oder verstärken. Einige von euch haben schon einiges Wissen. Und weil Paulus verstanden hat im Gehirn, weiß sein Mund, weiß seine Hand, was zu tun ist. Und im Ergebnis kommt der Philemonbrief raus. Und der Brief ist geschrieben an einen super Mann, an einen Mann hervorragenden Charakters. Ähnlich wie Freund Hiob im Alten Testament. Und dieser Philemon ist belehrt worden von Paulus. Er ist sein geistlicher Sohn. Und der Mann weiß auch das Konzept von Vergebung. Und er kriegt den Brief von Paulus. Paulus hat das Verständnis von Vergebung. Der Empfänger hat ein Verständnis von Vergebung. Wir sehen im Brief, wie alles nur noch dahin manövriert wird. Tu auch, was in deinem Kopf ist. Ich glaube nicht, dass irgendeiner im Raum sitzt, der erschreckt zurückzuckt, wenn ich sage, übrigens, Gott erwartet von dir, dass du vergibst. Irgendwie wissen wir das doch alle, oder? Ist doch jetzt nicht irgendwie die neueste Information, so wie der HSV ist in der ersten Bundesliga ganz oben. Das wäre eine neue Info. Aber ich habe jetzt ganz bewusst HSV genommen, in der Hoffnung, hier keinen HSV-Fan im Raum zu haben, bei den regionalen Vertretungen hier vorne. Gott erwartet von dir Vergebung, das überrascht dich nicht, oder? Von daher, was soll ich dir hier eigentlich sagen? Ich möchte, dass das Verständnis, was im Kopf ist und was wir heute nochmal festigen werden, dass wir das auch in die Hände fließen lassen. Und genau das macht der Philemonbrief auf eine faszinierende Art und Weise. Und ich hoffe, dass ihr euch anstecken lasst. Wenn wir mal das Buch Nummer 57, also den Philemonbrief, ausklammern, haben wir immer noch 65 weitere Bücher im Alten und Neuen Testament. Und die Bibel lehrt meiner Meinung nach auf 3 verschiedene Arten und Weisen, wie Vergebung aussehen soll, wann sie angewendet werden muss. Also die Lehre über die Vergebung erfolgt in der Bibel auf 3 Arten. Die Bibel lehrt es in Grundsätzen, die uns weitergegeben werden, kurze Statements, die einfach weitergegeben werden, zum Beispiel vom Herrn Jesus, zum Beispiel vom Apostel Paulus, wo uns in Grundsätzen erklärt wird, dass wir vergeben sollen. Sie lehrt es uns gleichzeitig auch in Gleichnissen, in kurzen, ausgedachten Geschichten, wo der Grundsatz in Bildform nochmal weitergegeben wird, damit wir es besser merken. Und das Dritte, die Bibel lehrt, lehrt Vergebung auch mit Hilfe von Geschehnissen. Und das ist genau das, dass einem Mann ein Sklave wegrennt, der vielleicht irgendwas geklaut hat. Und jetzt kommt der Sklave zurück, klopft an die Tür. Was soll jetzt passieren? Diese Folie wird uns bis zum Ende der Bibelarbeit, also in 33 Minuten, noch begleiten. Ich werde jetzt all diese Dinge durchgehen und zwar mehr oder weniger im Schnelldurchlauf, weil ich denke, dass jede einzelne Zeile, die dort steht, euch irgendwie bekannt ist. Und im Grunde genommen möchte ich euch so ein Ice Cube, so einen Eiswasserkopf einmal über den Kopf halten und euch einfach mal komplett abduschen damit. Nicht ein bisschen kaltes Wasser hier, ein bisschen kaltes Wasser da, sondern ich will euch duschen. Damit ihr am Ende der heutigen Bibelarbeit irgendwie sagt, eins ist mir klar. Vergebung ist enorm wichtig. Und ihr vielleicht sogar in der Lage seid, das zu begründen. Diese Grafik habt ihr auch in eurer Tabelle, in eurem Magazin auf der Seite 6 links oben. Und ich werde das eine oder andere Bibelwort vorlesen. Das meiste sind kurze Auszüge, weil ich, wie gesagt, nicht jeden Text lange auslegen will, sondern euch eher nochmal blitzlichtartig erinnern möchte. Kommen wir zur ersten Zeile. Da heißt es, Gott ist barmherzig, gnädig und vergebend. 2. Mose 34. Diejenigen, die die Bibel dabei haben, ich finde das super cool, dass ihr das dabei habt. Und wie gesagt, ab morgen spätestens brauchen wir sie auch. Heute springen wir so ein bisschen hin und her. Fühlt euch frei aufzuschlagen. Ich werde bestimmte Bibelverse auch nach vorne packen. Aber wer die eigene Bibel aufschlägt, kann gleich ein Kreuz oder eine Markierung machen. Fühlt euch frei. Bevor wir zu 2. Mose 34 kommen, möchte ich erklären, was in 2. Mose 33 passiert. Da müsst ihr euch vorstellen, dass Mose etwas erlebt, was keiner von uns so haben durfte. Er redet direkt mit Gott. Also, ihr redet auch mit Gott durchs Gebet. Aber da kommt eine Antwort, und zwar sofort, so richtig hörbar. Und das finde ich schon cool. Das ist eine Adelung, die der Mose da erfährt, die ich in meinem Leben noch nicht erfahren habe. Dass ich rede und sofort die Antwort kommt. In 2. Mose 33 redet Gott sehr viel mit Mose. Und an einem Punkt des Gespräches trifft Mose eine Aussage, die ich total faszinierend finde. Die erinnert mich so ein bisschen an Märchen. Kennt ihr solche Märchen, wo irgendein Mensch sich im Wald verirrt und pling, kommt eine Fee oder kommt irgendein Hutzelmann und sagt, du hast 3 Wünsche frei. Kennt ihr solche Märchen, oder? Und so ähnlich kommt mir das vor, dieses Gespräch in 2. Mose 33, dass Mose Wünsche äußern kann. Und Gott sagt, ja, weil dir das gewünscht hat, das gebe ich dir auch und darüber hinaus gebe ich dir auch noch das. Ist richtig toll. Und nachdem Mose schon ganz viel bekommen hat, äußert er einen neuen Wunsch. Und das finde ich faszinierend, was er da sagt. Das habt ihr beim Bibellesen garantiert schon mal gelesen. Vielleicht habt ihr auch drüber nachgedacht. Nachdem Gott ihm schon viele Wünsche erfüllt, sagt Mose, mein letzter Wunsch ist, ich lese mal vor, 2. Mose 33, Vers 17, der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. So weit, so gut. Er aber sagte, Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was ist das für eine Aussage? Lass mich einen Porsche vor dem Haus stehen sehen. Das wäre was, was ich greifen kann. Aber Mose sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Lasst uns bitte daran erinnern, 2. Mose 33, was hat Mose da schon erlebt? Er hat einen brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch erlebt. Er hat 10 Plagen erlebt. Mit irgendwelchen Geschichten, wir schmeißen was auf den Boden, da wird eine Schlange draus, dann fassen wir es an den Schwanz, das ist wieder eine Stange, irgendwelche Zauberer machen das nach. Das hat er alles erlebt. Er hat erlebt, wie er mit den Hebräern fliehen kann aus Ägypten und wie die Nachbarinnen denen noch das Gold hinterher schmeißen, damit später eine Stiftshütte gebaut werden kann. die fliehen da durch das Meer. Das geht mal kurz auf, so ein paar hundert Meter, damit alle durchgehen können. Und dem Heiligen Geist gefällt es zu erinnern, dass es trockenen Fußes geschieht. Also wenn ich Wasser wegmache, ist da mal Matschepampe. Aber dem Heiligen Geist gefällt es, darauf hinzuweisen, dass die Hebräer trockenen Fußes durchs Meer gehen können. Und kaum schlüpft das letzte kleine Krekelchen hinten am anderen Ende hoch, ersäuft die amtierende Weltmacht Ägypten in diesem Wasser, wo sie eben trockenen Fußes durch konnten. Kennt ihr die Geschichte, oder? Dann gibt's noch Geschichten mit trockenen, bitteren Seen, wo man plötzlich draus trinken kann, Wachteln, Manna. All das hat Mose erlebt. Und er sagt, weißt du, Gott, jetzt mal in meiner Berliner frechen Schnauze, deine ganzen Wunder kannst du stecken lassen. Ganz nett. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir merken, die Herrlichkeit kann nicht drin bestehen, irgendwelche Wunder zu machen. Was ist das, was Gott am meisten auszeichnet? Was ist das, was auf einem Haus oben die Zinne ist? Ja, das schönste Stück oben, was man auszeichnet. Was ist die Kirsche auf deinem Eisbecher? Du dachtest immer, die Sahne wäre das Leckerste. Nein, oben die Kirsche, die draufgepackt wird. Was ist das Herrlichste von Gott? Diese Frage stellt Mose hier in 33. Und in 34 wird sie beantwortet. Jahwe, so ist sein Name, läuft an Mose vorbei und zeigt Mose die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit. Und da heißt es, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, also alles, was man irgendwie falsch machen kann, aber keineswegs ungestraft lässt. Siehe Karfreitag, oder? Der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Dass er ein gnädiger und vergebender Gott ist. Das ist der Gott, den du anbetest, wenn du betest. Das könnten deine Eröffnungsworte sein. Herr, ich bete dich an, der du ein gnädiger, ein vergebender Gott bist, dessen Herrlichkeit darin besteht, mir meine Schuld, meine Vergehung, meine Sünde zu vergeben. Das ist der Gott. Der Bibel. Das ist der Gott, an den wir glauben und hoffentlich auch der Gott, den wir verkündigen. Nicht so sehr durch die frechen Worte, die wir sprechen, sondern durch unseren Lebensstil. Ein anderes Buch dieser 66 Bücher ist das Buch der Sprüche. Da werden nicht irgendwie freche Sprüche, Kaputtmachsprüche drin wiedergegeben, sondern es sind Weisheitssprüche. Und dieser Teil der göttlichen Offenbarung lehrt uns Weisheit, das heißt den richtigen Umgang mit dem Leben, ein richtiges Verständnis von Leben. Du willst weise sein, dann liest das Buch der Sprüche. Du willst weise leben, dann mach, was im Buch der Sprüche steht. In 19,11 heißt es, nach der neuen Bibel heute oder neue evangelistische Übersetzung hier vorne, ein Mensch, der Einsicht hat, regt sich nicht auf. Es ehrt ihn, dass er Verfehlungen vergibt. Oder Elberfelder übersetzt, und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Ein einsichtiger, ein weiser Mensch vergibt. Weil ihm die Verletzung nicht wehtut? Natürlich. Tut es ihm weh, weil er einsichtig ist, weil er über Sachen nachgedacht hat, weil er verstanden hat, wie Jahweh ist und er das in seinem Leben auch sein möchte. Das ist Weisheit, Gott nachzuahmen, und unter anderem führt das dazu, dass man an Verfehlungen anderer vorübergeht, so wie ich an dir gerade vorübergegangen bin. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich war 1,5 Jahre mal in einer Gemeinde Mitglied, die die Üblichkeit hatte, das Vater Unser zu beten. Ich weiß nicht, ist so in der Brüderbewegung nicht unbedingt üblich. Ich bin auch ein Brüderbewegter. Aber wie gesagt, 1,5 Jahre waren wir mal in so einer Gemeindegründungsarbeit und da wurde vom Pastor immer das Vater Unser mit der Gemeinde gebetet. Und ich kannte das aus meinen Urzeiten, als ich noch als Ungläubiger Konfirmationsunterricht hatte. Da musste ich irgendwann mal das Vater Unser auswendig lernen. Ob ihr es auswendig kennt oder nicht, aber ihr kennt mindestens einzelne Passagen aus dem Vater Unser. Da heißt es dann zum Beispiel, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die uns schuldig wurden. Neue Genfer Übersetzung. Die Jünger fragen Jesus, bring uns bei, wie man lehrt. Ja, bring uns bei, wie man betet. Und er belehrt sie, welche Inhalte ein Gebet haben sollte. Nicht, dass man das so immer nachbetet, so wie ein monotones, langweilige Formel, die man auswendig gelernt hat, sondern dass man inhaltlich so betet. Und Jesus sagt, Gegenstand deines Gebetes sollte sein, zu Gott zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Luther-Übersetzung. Oder, ich finde NGÜ hier sehr praktisch, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Ist bekannt, oder? Jetzt werde ich mal unangenehm und mit dem nächsten Vers noch unangenehmer. Hier wird aber auch ein Zusammenhang gebaut. Da bitten wir nicht nur Gott, vergib uns. Das fällt uns leicht. Herr, vergib mir. Wir haben schlechtes Gewissen, im besten Fall, und wir sagen zu Gott, Herr, vergib uns. Da steht aber nicht, und wenn ihr gesündigt habt, dann betet, Herr, vergib uns. Sondern dem Herrn Jesus fällt es überhaupt nicht schwer, zu sagen, vergib uns, wie auch wir vergeben. Also unser tägliches Vergeben an Menschen steht in einer Beziehung zu der Art, wie Gott uns vergibt. Was sagt denn sein Bruder dazu? Sein Halbbruder, um genau zu sein. Jakobus 2,13. Denn das Gericht wird erbarmungslos mit dem verfahren, der kein Erbarmen gezeigt hat. Neue Bibel heute. Bringt das deine Soteriologie durcheinander, deine Lehre über die Erlösung vom oder die Heilslehre? Es ist schon spannend, dass irgendwie Gott eine Beziehung baut zwischen deinem Vergeben und seinem Vergeben. Ich will das jetzt gar nicht weiter theologisch ausführen. Ich will nur sagen, es ist überhaupt nicht nebensächlich, ob du vergibst oder nicht. Denn Jesus sagt, euer Vergeben hat irgendwie Einfluss auf das Vergeben Gottes. Das kann man irgendwie versuchen, jetzt theologisch genauer auszuführen, was war zuerst und vorher wissen und was da alles reinkommt, will ich jetzt gar nicht machen. Das ist ein politisches Thema schon fast. Ich sage nur hier, an dem Vers kommen wir nicht dran vorbei. Wenn du in deinem Leben keiner Erbarmen zeigst, wird dir im Gericht keiner Erbarmen gezeigt werden. Wow. In Matthäus 6,14, da waren wir eben schon mal, sagt Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Ein Hoch auf iOS. Gut. Offline-Variante. Barmherzige werden Barmherzigkeit erfahren, das hatte ich eben vorgelesen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also ihr merkt, da hängt was drin. Das ist nicht einfach nur, Gott vergibt mir und danach ist Endstation, sondern irgendwie muss mein Verhalten danach auch irgendwie dazu passen. Ansonsten ist das für mich ein ganz wichtiger Anhaltspunkt dafür, dass irgendwas nicht stimmt in meiner Geistlichkeit. Und auch der Apostel Paulus greift das Thema logischerweise auf. Erstens, weil er den gleichen Geist hat. Zweitens, weil er Gesandter des Herrn Jesus ist, also genau die Botschaften weitergibt, die Jesus auch gesagt haben will. Und er schreibt an zwei Gemeinden relativ gleichlautende Texte. Einmal an die Gemeinde in Ephesus, wobei dieser Brief vermutlich gar nicht nur an eine Gemeinde geschrieben ist, sondern, Tobias, an viele Gemeinden, nicht genau. Das ist vermutlich so ein Rundbrief, wobei uns nur die Kopie an die Gemeinde in Ephesus erhalten geblieben ist. Aber er schreibt das Gleiche auch an die Gemeinde in Kolossä und dieser Brief an die Gemeinde in Kolossä soll auch an die Gemeinde in Laodicea weitergereicht werden. Also, es ist nicht eine Spezialsituation in Kriwitz, da muss vergeben werden und an anderen Orten nicht, sondern in der neutestlichen Gemeinde sagt der Apostel Paulus Folgendes. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist umgedreht. Das ist nicht das gleiche wie eben. Ja, eben haben wir gesagt, Vater, vergib uns, wie auch wir vergeben. Jetzt ist es so, guckt euch an, wie Gott mit euch umgegangen ist. Wie könnt ihr anders leben als euer himmlischer Vater? Wie kann euer Herz so weit weg vom Vaterherz sein? Orientiert euch daran, dass Gott vergibt. Und dann ist die völlig logische Konsequenz, die aber trotzdem nochmal wiederholt werden muss, weil es unserem natürlichen Menschen widerspricht, vergebt einander. Seid gegeneinander freundlich. Seid barmherzig. Weil es in der christlichen Gemeinde völlig normal ist, dass gesündigt wird. Erschreckt euch das? Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo nicht mehr sündigende Leute sind. Sondern da sind Leute, wo Gott gesagt hat, das sind Sünder. Und die haben den Tod verdient. Aber ich vergebe. Und weil das so ist, vergeben wir uns dauernd aneinander. Und deswegen ist es auch dauernd nötig, dass wir einander vergeben. Dass wir freundlich zueinander sind. Dass wir einander Barmherzigkeit schenken. Im Kolosserbrief heißt die Formulierung, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Ertragt einander. Es ist nicht immer leicht mit den anderen Christen, weil sie so unterschiedlich sind. Eine Gruppe stellt sich auch so vor, wir sind völlig unterschiedliche Leute und das Einzige, was uns verbindet, ist Gott. Amen! Das ist Gemeinde. Eine Gemeinde, wo sich alle total toll finden, ist eine komische Gemeinde. Das scheint so eine Selektionsgemeinde zu sein, nur zwischen 18 und 20, noch nicht verheiratet oder so, irgendwie so eine ganz kleine Club-Truppe, aber das ist nicht das, was Gemeinde bedeutet. Kommen wir zum zweiten großen Bereich, also die Bibel lehrt über einzelne Grundsätze Vergebung, sie lehrt es aber auch über Gleichnisse und beide Gleichnisse sind euch bekannt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, ein dämlicher Titel für das Ding, aber der ist in der Theologie jetzt leider drin, in vielen Bibeln steht es als Überschrift drin. Es geht nicht um den verlorenen Sohn an der Stelle, aber wie auch immer. Und das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Das erste Gleichnis steht in Lukas Kapitel 15 ab Vers 11. Ich fasse es nur zusammen. Ein Sohn lässt sich sein Erbe auszahlen, bevor der Vater verstorben ist. Allein das schon ist ein Schlag ins Gesicht von Papa. Nach dem Motto, ich kann nicht warten, bis du tot bist, gib mir jetzt schon die Knete. Er verprasst das Geld in der Ferne. Papa lebt immer noch. Dann muss er gucken, wie er klarkommt. Heute würde man sagen, Hartz IV beziehen, aber das war damals nicht vorhanden. Er schlägt sich irgendwie durch und am Ende frisst er sogar das Futter, das eigentlich den Schweinen hingeschmissen wird. Wenn ihr demnächst mal auf dem Land seid, also da wo ein Bauernhof ist, guckt doch mal, was den Schweinen vorgeworfen wird. Und überlegt, ob ihr auch nur bereit wäret, einen Teelöffel davon in euren süßen Mund zu schieben. Welche Jugendgruppe war das, die ab und zu mal kocht? Vorschlag. Nächste Mal. Wir lassen was vom Bauernhof liefern. Ich glaube, ein Löffelchen reicht. Und dann kommt er auf die glorreiche Idee, zu seinem Vater zurückzukehren. Und zu sagen, hey, du hast so viele Leute, kann ich nicht irgendwo den niedrigsten Job kriegen, aber bei dir werde ich wenigstens anständig ernährt. Und was macht dieser Vater? Der Sohn hat sich eine tolle Rede zurechtgelegt, der Sohn kommt gar nicht dazu, die Rede zu halten. Der steht erwartend und kommt auf ihn zugerannt und lässt sofort alle Leute springen, bloß damit dieser Sohn gewaschen, neu eingekleidet wird und ein Riesenfest vorbereitet wird. Und aus diesem Gleichnis zügig verschwenderisch. Warum bringt der Herr das Gleichnis? Um Gott zu beschreiben, oder? Denn es geht ja nun wirklich nicht um irgendwelche Erbschaftsangelegenheiten in den Reden von Jesus. Er beschreibt, wie Gott ist. Das Gleichnis hat aber noch einen zweiten Sohn. Und das geht in dem Titel völlig unter. Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist noch ein zweiter Sohn, der dieses ganze Vergebungsgeschehen völlig blöd findet und sagt, nee, das darf nicht sein. Das geht gar nicht, dass vergeben wird. Ich strampel mich hier ab. Ich erfülle alles, was du willst. Und bevor du auch nur den Gedanken hast, was du den Wunsch hast, erfülle ich ihn. Und was kriege ich? Für mich wurde noch nie eine Party geschmissen. Darum geht es in dem Gleichnis. Es geht um die Frage, ob wir Vergebung verstehen, ob wir uns Vergebung verdienen, ob irgendjemand sich Vergebung verdienen kann oder ob es ein generöses, also ein großzügiges Geschenk ist. Und am Beispiel Gottes wird klar gemacht, so ist Gott. Gott vergibt gerne. Mose lässt grüßen. Achso, da hatte ich noch ein langweiliges Foto von. von einer Überwachungskamera damals aufgenommen worden. Damals waren die Auflösung der Kameras noch nicht so gut, deswegen ein bisschen unscharf. Aber wir haben hier den Vater und hier den abgeranzten Sohn. Genau. Das zweite Gleichnis vom sogenannten unbarmherzigen Knecht. Das meiste davon fand im Königssaal statt, da waren Fotografien nicht erlaubt. iPhones mussten vorne beim Wachschutz abgegeben werden, deswegen hatten Gerichtszeichner im Nachhinein alles aufgezeichnet. Bei diesem Gleichnis ist insofern spannend, als dass das Gleichnis nicht einfach erzählt wird. So nach dem Motto, und die Jünger langweilten sich und erzählten, Jesus, erzähl meine Geschichte. Und Jesus erzählte daraufhin von einem unbarmherzigen Knecht. Nein, sondern das Ganze befindet sich im Kapitel Matthäus 18 und ist mehr oder weniger der Abschluss einer längeren Rede des Herrn Jesus. Und kurz vor diesem Gleichnis geht es um das Thema Sünde in der Gemeinde, wie gehen wir damit um? Und Petrus, aufmerksamer Zuhörer, so wie ihr hier alle, hat die ganze Zeit mitgedacht. Petrus sagt, warte mal, wenn ich in der Gemeinde dauernd mit Sünde zu tun habe und wenn ich damit biblisch, geistlich umgehen soll, dann werde ich vergeben müssen. Und dann stellt er eine Frage. Hat jemand in Erinnerung die Idee, welche Frage Petrus dann stellt? Lauter bitte. Genau. Herr, wie oft soll ich vergeben mal? Bis 7 Mal ist so sein Vorschlag. Und er kommt sich cool dabei vor. 7 Mal. Warum kommt er sich cool vor? Weil das Judentum, die Rabbis, je nachdem welche Schule, was von 3 bis 4 Mal erzählt haben. 3 Mal vergeben. Wegen der gleichen Sache. Danach musst du nicht mehr vergeben. Und Petrus haut nochmal 100% drauf und noch oben einen 1/7 drauf und sagt 7 Mal vergeben. Und wie lautet die Antwort von Jesus, je nach Bibelübersetzung? Ruft einfach rein. 70 mal 7 Mal, da sind sich die Sprachleute nicht ganz sicher, was da steht. Es ist auch völlig egal. Du kannst dein Handy rausholen und 7 mal 70 eingeben und dann kommt 490 im Display. Aber das rechtfertigt dich nicht, beim 491. Mal zu sagen, nö, vorbei. Ende Gelände. Was Jesus mit seiner Antwort klar macht, ist, unendlich oft musst du vergeben. Und nachdem er diese Antwort gibt und Petrus sagt, hast du den Matthäus gesehen? 490 Mal diesen Vollpfosten. Danach erzählt Jesus dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ein Mann hat Riesenschulden. Je nach Bibelübersetzung steht was von 1000 Talenten, das sind mehrere Millionen Euro, also ein Riesenbetrag, den ein normal arbeitender Mensch nie mehr zurückzahlen kann. Und sein Gläubiger, der König oder der Herr in dem Fall, sagt, ich hätte gern mein Geld. Dann fällt er auf die Knie und sagt, vergib mir, denn ich kann es nicht zurückzahlen, aber ich will alles tun, um es zu können. Er kann nicht zurückzahlen und er sagt, ich will es tun. Völlig bescheuert. Und er kniet dort vor seinem Herrn und winselt um Gnade. Und was macht der König? Er vergibt ihm. Er sagt nicht, okay, dann wirst du die nächsten 70 Jahre hier bei mir auf dem Feld ackern, im Steinbruch, oder wir hacken dir ein paar Organe raus und verkaufen die auf dem chinesischen Markt, sondern er erlässt die Schuld. Gestrichen. Der Mann muss gestrahlt haben wie so ein Honigkuchenpferd. Der muss begeistert gewesen sein. Und er geht raus aus diesem Saal und während er so gerade überlegt, in welchem Film war ich gerade, ist das wirklich passiert, begegnet er, wie heißt du?
Julian.
Er begegnet Julian. Ey, was ist mit den 100 Euro, die ich dir letzte Woche geliehen habe? Gib sie her! Entschuldigung. Und er würgt den Mann. Und was macht der Julian? Exakt das gleiche wie der Typ eben im Königreichssaal. Er fällt wieder auf seine Knie und sagt, Herr, vergib mir, erlass mir das. Und wie reagiert Julian? Würde natürlich biblisch geprägt richtig reagieren. Aber der unbarmherzige Knecht in dem Gleichnis sagt, nö, mach ich nicht. Schnipst, lässt irgendwelche Leute holen, die den Julian in den Hungerturm werfen, damit er da seine Schuld abstrampeln kann. Bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, die Familie wird auch irgendwie weggetan. Und dieses Gleichnis erzählt Jesus, als Petrus fragt, reicht 7 Mal? Und er antwortet, nö, unendlich oft musst du vergeben. Was passiert in dem Gleichnis? alle anderen Leute, die das mitkriegen, die sogenannten Mitknechte nach Elberfelder Übersetzung, kriegen das mit und werden traurig. Guckt in euren Bibeln nach. Sie werden traurig. Sie sagen sich, das geht ja gar nicht. Wie kann jemand mehrere Millionen Euro vergeben bekommen und wegen so einer Pille-Palle-Sache 100 Euro, also es war ein bisschen mehr damals, ja, aber wegen so einer Pille-Palle-Sache dann nicht barmherzig sein, das geht nicht. Es geht nicht, dass dir so viel Vergebung zuteil wurde und du ein kleineres Ding hochhältst und sagst, ich habe auch mein Recht darauf. Natürlich, er schuldet mir die 100 Euro oder die 10.000 Euro. Das ist so. Ich muss vielleicht 3 Monate arbeiten, um die Schulden zurückzuzahlen. Aber darum geht's nicht. Und das macht Jesus in dem Gleichnis klar. Es ist, verzeiht den Begriff, scheißegal, wie viel der andere mir schuldet. Weil entscheidend für mein Vergeben nicht die Schuld des anderen ist. Auch nicht die Leistungsfähigkeit zurückzuzahlen. Der erste Knecht hätte seine Schulden nie zurückzahlen können und ihm wurde vergeben. Der zweite Knecht hätte 3 Monate ackern müssen, dann hätte er, wenn er nichts gegessen hätte in den 3 Monaten, toll, sagen wir 6 Monate, ja, hätte 6 Monate arbeiten können, aber er hätte seine Schulden zurückzahlen können. Aber auch darum geht es nicht. Es geht nicht um die Höhe der Schuld. Und es geht auch nicht um die Höhe, um die Leistungsfähigkeit des Schuldners. Könnte der das, was er mir angetan hat, irgendwie wieder gut machen? Darum geht's gar nicht. Sondern worum geht's? Was sagt Jesus mit diesem Gleichnis, worum es beim Vergeben geht? Erinnert euch daran, wie viel euch vergeben wurde. Und genau das passiert in dem Gleichnis. Der Typ Nummer 1 wird zum König zurückgeschleppt. 180 Grad zurück zum Chef. Und der Herr sagt, ich habe dir so viel vergeben, hättest du nicht auch vergeben müssen? Und was war das, Matthäus 18, ab Vers 21? War das ein Seminar für Bankkaufleute? Wie gehen wir mit außenstehenden Forderungen um? Mit notleidenden Krediten? Mit Schufa-Einträgen? Also ich bin gelernter Bankkaufmann, von daher kenne ich die Begriffe, ihr müsst sie alle nicht kennen. Nein, er sagt, es geht nicht. Je mehr du über die Vergebung nachdenkst, die dir widerfahren ist, desto mehr müsste das mit der Vergebung doch von der Hand rutschen. Aber wir wollen Recht haben. Ich habe ihm die 100 Euro geliehen. Und du hast es gesehen, Stefan, ich habe sie ihm gegeben. Dann fangen wir an zu rechten, zu erklären, Dokumente rauszuziehen. Und er sagt, das ist gar nicht das Thema. Vergib doch einfach. Und wir merken, nee, wollen wir nicht. Kann mir jemand den letzten Vers aus Matthäus 18 vorlesen? Habt ihr eine Bibel dabei? Matthäus 18. 40. Buch der Bibel einfach durchzählen. 18. Kapitel einfach durchzählen. Letzter Vers. Danke dir. Katrin war dein Name? Ist dein Name? Gut. Nicht wahr. Lebst ja noch. So wird auch der himmlische Vater euch nicht vergeben, wenn ihr... Und dann kam ein wichtiges Doppelwort. Euren Schuldnern nicht von Herzen vergebt. Ihr dachtet eben noch, die Latte liegt hier, ganz weit oben, also bei mir jetzt 2,10 Meter. Ihr nicht von Herzen vergebt. Also nicht nur, der Herr hat gesagt 490 Mal, du bist bei 498 Mal angekommen, ich werde dir trotzdem vergeben. Sondern von Herzen. Warum? Weil du das gleiche Herz hast wie dein himmlischer Vater im Himmel. Niemals sind wir Gott ähnlicher, als wenn wir vergeben. Wenn wir von Herzen vergeben, dann ist unsere ganze Persönlichkeit die, dass wir gerne vergeben, dass wir gerne barmherzig sind und gerne Gnade ausströmen. Und wir schon fast drauf, hauen wir mal kurz auf die Hand, dass es weh tut. Lass mich mal ein Mädchen hauen, hau mal drauf. Na gut. Dass wir sagen, eigentlich freue ich mich, wenn Leute sich an mir vergehen. Dann kann ich nämlich wieder mal zeigen, dass ich ein Kind Gottes bin. Denn an meiner Liebe werden die Menschen erkennen, dass ich Kind Gottes bin. Indem ich vergebe und dir ein bisschen mehr vergebe, weil du hast Dollar zugeschlagen. Verstanden? Langsam verstreut sich der Ansgar im Raum. Thomas Watson schrieb vor einiger Zeit, ups, das sollte jetzt nicht kommen. Gut, Thomas Watson schrieb vor einiger Zeit, wir müssen nicht in den Himmel hinaufklettern, um zu sehen, ob unsere Sünden vergeben sind. Lasst uns lieber in unser Herz sehen und schauen, ob wir anderen vergeben können. Wenn wir es können, dann braucht man nicht daran zu zweifeln, dass Gott uns vergeben hat. Das würde ich jetzt nicht als theologische Aussage der Bibel verstehen, aber die Denkrichtung ist richtig. Wenn du ein Problem hast mit dem Vergeben, könnte es sein, dass dir noch gar nicht vergeben ist. In diesem Sinne glaube ich, wir können gerne nachher beim Mittagessen drüber diskutieren, ich werde nicht kämpfen, aber ich glaube, dass Nichtchristen nicht wirklich vergeben können. Sie können irgendwas unter den Tisch fallen lassen, sie können auch wirklich es meinen, aber so wahre Vergebung, wie sie tatsächlich geschehen kann, kann nur derjenige auch weitergeben, der selbst vergeben wurde von seinem himmlischen Richter. Noch ein anderer Thomas, in dem Fall Adams, hat gesagt, wer Gnade erwartet und keine gewährt, zerstört die Brücke, über die er selber gehen muss. Die Bibel lehrt Vergebung anhand von Grundsätzen, anhand von Gleichnissen und anhand von Geschehnissen. Und ihr habt es alle eben erkannt, dieses Bild hier, P87, ein Papyrus, den man gefunden hat, das sind ungefähr 3 Verse aus dem Philemonbrief. Kann man jemand vorlesen? Okay, vergesst es. Also es ist tatsächlich ein Dokument, das ist nicht die Originalschrift, die Paulus geschrieben hat, sondern auch noch eine Kopie davon. Aber auf diesem etwas schwer erkennbaren hier hinten, das sind tatsächlich griechische Buchstaben, das ist der Philemonbrief. Und mit dem Philemonbrief versucht uns Paulus in die ganz praktische Situation hineinzunehmen. Und ich glaube nicht, dass Paulus das wirklich gedacht hat. Ich schreibe jetzt einen Brief und der landet in der Bibel. Sondern er hat einfach das, was er von Gott verstanden hat, angefangen von der Herrlichkeit, nach der Mose gefragt hat, hin über die Gleichnisse, die der Herr Jesus erzählt hat, bis hin zu den grundlegenden Geschichten, die wir eben gerade behandelt haben. Er hat verstanden, wie Vergebung funktioniert und im Philemonbrief lebt er das einfach. Er rennt nicht zu irgendeinem Pastor und sagt, Pastor, der Ansgar hat mich Vollidiot genannt. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Paulus weiß, wie damit umzugehen ist. Ihr wisst es jetzt auch. Wir haben es behandelt. 56 Minuten lang. Gar keine intellektuellen Schwierigkeiten sind da, oder? Und der Philemonbrief wird uns ab morgen zeigen, wie ein vergebener Mensch aussieht, warum ein vergebener Mensch vergibt und wie ein vergebener Mensch vergibt. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, zu genau dem gleichen Typen zu werden. Denn niemals sind wir Gott ähnlicher, als wenn wir vergeben. Amen.